Europa ist deutlich weniger tolerant, als Israel das ist. Also in Israel, das ist wirklich ganz faszinierend, wenn man da mal hinreist, wenn man vorher dieses Bild im Kopf hatte, ja, vielleicht ist Israel ja wirklich so eine Art Apartheidsstaat, wo Araber sich keine Parkbank mit Juden teilen dürfen. Dieses Bild wird meistens zertrümmert, wenn man sich dann einmal hierher begibt. Bei allen Schwierigkeiten, die es natürlich auch hier gibt, die ja auch existent sind. Hallo, ich bin Tom David Frey, Filmemacher, Autor und Journalist. Ich bin seit einigen Wochen in Israel unterwegs und berichte dabei regelmäßig über meine Erlebnisse. In dieser Folge geht es um ein Thema, das in den Medien selten Gehör bekommt. Die Frage ist, wie die arabische Bevölkerung mit israelischem Pass sich im aktuellen Konflikt verhält. Halten sie zu Israel? Oder sehen sie den Konflikt als Chance, das Land von innen anzugreifen? Hören wir rein. Seit Wochen bin ich jetzt in Israel unterwegs und ich spreche, wie gesagt, mit Menschen jeder Couleur. Das können Menschen sein, die die offiziellen Spokespeople sind, also die Sprecher zum Beispiel des Militärs. Meistens aber sind es ganz normale Zivilisten. Ich denke mir einfach, dass das authentischer ist. Ein Sprecher, der sagt dir generell das, was er sagen soll. Wohingegen man von der normalen Zivilbevölkerung in der Regel viel ehrlichere Antworten bekommt. Und natürlich war ich auch viel unterwegs in den arabischen Städten in Israel, zum Beispiel Nazareth. Viele wissen das ja nicht, Bethlehem liegt ja in den palästinensischen Gebieten in der Westbank und Nazareth liegt auf israelischem Territorium, eher im Norden und ist eben eine großflächig arabische Stadt. Arabisch kann dabei immer heißen, sowohl christlich als auch muslimisch. Viele Menschen verwechseln das und nehmen diesen Begriff des Arabischen immer, sie verstehen ihn so, als würde er bedeuten Muslim. Das ist aber nicht zwangsläufig zutreffend. Diese arabischen Israeli, die befinden sich seit dem 7. Oktober in einer, vereinfacht gesagt, delikaten Position. Das liegt daran, dass sie natürlich einerseits israelische Staatsbürger sind, mit allen Rechten und Pflichten, aber andererseits sind sie eben doch Araber und viele von ihnen tendieren ja dazu, grundsätzlich kritisch mit der israelischen Regierung umzugehen. Viele von ihnen setzen sich für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, für einen palästinensischen Staat und entsprechend ist es natürlich interessant, sich anzuhören, was diese vielleicht in sich zerrissene Gruppe, was die jetzt denkt in den aktuellen Zeiten, in denen es so schwierig ist, wenn man zwischen den Stühlen steht. Die meisten Menschen wollen ja nur schwarz oder weiß hören. Also die einen folgen dem einen Narrativ, die anderen dem anderen. Das ist ja in den heutigen Zeiten einfach so. Und in diesem Konflikt ist das ja fast auf einem verschärften Level so. Und wenn man zuallererst mal in Israel ankommt, dann bemerkt man, oder speziell in den ersten Wochen nach dem 7. Oktober, nach diesem blutigen, genozidalen Überfall der Hamas, in den ersten Wochen hat man ganz stark gemerkt, dass die Araber, zumindest die muslimischen, fast nicht im Stadtbild sichtbar sind. In den, ich sag mal so, in so Städten wie Tel Aviv. Das war einfach so, dass man gemerkt hat, beide Seiten sind vorsichtig. Die eine Seite hat sich natürlich die jüdische potenziell bedroht gefühlt und die arabische, die hat sich, glaube ich, unter Generalverdacht gestellt gefühlt. Und die haben dann, und das haben mir mehrere Menschen gesagt, die hatten dann Angst vor Vergeltung und haben gesagt, nee, dann bleiben wir lieber in unseren Städten und wollen jetzt erstmal uns ein bisschen zurückhalten und schauen, wie sich die Situation entwickelt. Das heißt, beide Seiten hatten irgendwie Angst voreinander und wussten nicht, wie jetzt der andere reagieren würde. Ich habe einen Bekannten getroffen in einem Moschav, was man in etwa übersetzen könnte mit einem kleinen Dorf. Der hat Angestellte in seiner eigenen, ich glaube, es ist eine Käserei. Und da hat er Angestellte, viele arabische Angestellte, und die sind einfach ab dem 8. Oktober nicht mehr zur Arbeit gekommen. Und er hat es ihnen nicht übel genommen, weil er hat gesagt, ja, wahrscheinlich fürchten die sich jetzt. Und zugegeben, er fürchtet sich auch. Er weiß ja nicht, ob nicht vielleicht doch einer darunter ist, der ein gewisses Level an Radikalität in sich trägt. Vielleicht bringt einer ein Messer mit. Es kommt immer wieder zu Attacken, gerade mit Messern. Das könnte ja vorkommen. Und er hat mir dann erzählt, dass seine Käserei einfach stillgelegt war für einen gewissen Zeitraum. Einfach, weil die Arbeiter nicht mehr kamen, obwohl die ein gutes Verhältnis miteinander haben. Solche Geschichten, die stehen, glaube ich, synonym für das, was hier sich eben abgespielt hat in den ersten Tagen nach Kriegsausbruch, den die Hamas ja erklärt hat mit ihrem Überfall auf Israel. Mittlerweile ist es so, dass sich das, ich würde sagen, großflächig entspannt hat. Schon nach wenigen Tagen hat man dann in den Supermärkten zum Beispiel, wurde man wieder bedient von einer jungen Frau mit Kopftuch. Nach ein paar Tagen habe ich auch gesehen, dass an der Strandpromenade in Tel Aviv, da liefen dann auch junge Muslime. Und auch in anderen Städten, zum Beispiel im Süden, ganz im Süden, also am Roten Meer, in Eilat, war ich dann in einem Adidas-Geschäft, weil ich war etwas länger da unten. Ich wollte gar nicht so lange da unten bleiben, blieb aber länger und habe dann mir noch ein paar Klamotten holen müssen, weil ich nicht zum Wäschewaschen kam. Ein bisschen skurril, das lag daran, dass die ganzen Waschmaschinen alle belegt sind, weil in Eilat leben mittlerweile so viele jüdische Flüchtlinge wie Einwohner. Und da gibt es also einen gewissen Engpass an Waschmaschinen. Also habe ich mir dann bei Adidas was anderes geholt und worauf ich jetzt eigentlich raus wollte. In diesem Adidas-Store liefen dann mehrere junge Muslime rum, alle natürlich gut gekleidet. Soll heißen, wir reden jetzt nicht von irgendeinem Klassenunterschied, ja, da ist dann der reiche Jude und der arme muslimische Araber, nein, die waren stylisch angezogen und sahen so aus, als würden sie ihre Zeit da unten irgendwie genießen in Eilat. Ich weiß nicht, ob sie da gewohnt haben oder ob sie auch als Flüchtlinge dahin gekommen sind, wobei ich eher auf Ersteres tippen würde, aber das ist irgendwann einfach, es hat sich wieder normalisiert, auch in der Käserei meines Bekannten. Die Arbeiter kamen dann auch wieder und das lief dann auch. Also bei beiden Seiten hat sich das entspannt. Ich habe mich mit mehreren Arabern, die ich kenne, also israelischen Arabern, habe ich mich auch getroffen. Und da gab es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich kenne zum Beispiel einen israelischen Araber. Der hat mir schon in der Vergangenheit, hat er mir mal gesagt, oh, ich liebe Israel, ich kann nur nie jemandem davon erzählen. Weil wenn ich das erzähle, dann lynchen die mich. Und das hat mich schon damals traurig gemacht. Und dann habe ich ihn während dieser mittlerweile sehr langen Reise darauf angesprochen, hat er mir gesagt, ja, das sieht er grundsätzlich immer noch so. Aber jetzt ist erstmal Vorsicht angesagt, er will jetzt einfach sich nicht mehr groß ausdrücken. Anderes Beispiel, wieder ein Bekannter von mir, auch arabischer Israeli, der eigentlich ein sehr unpolitischer Mensch ist. Mit dem habe ich mich getroffen in Nazareth und wir waren in der Vergangenheit immer wieder unterwegs in der Stadt, weil wir beide Interesse an Kameras haben. Das soll heißen, ich bin eher Filmemacher und eher Fotograf, aber trotzdem ist es natürlich schön, wenn man sich dann treffen und Sachen zusammen machen kann. Und wir haben uns dann jetzt hier die Tage mal getroffen, waren in der Stadt unterwegs. Die ist ja sehr fotogen, die ist ja sehr schön, die Stadt. Und da haben wir einfach Aufnahmen gemacht und haben uns eben dann dabei auch unterhalten. Und er ist eine sehr apolitische Person, aber trotzdem hatte er Redebedarf. Also zuerst mal war, glaube ich, für ihn klar, dass er ein israelischer Araber ist und nicht ein arabischer Israeli. Das sind so Kleinigkeiten, die finden hier durchaus Beachtung. Das sind Sachen, die mögen vielleicht an anderen Orten der Welt irgendwie irrelevant erscheinen. Bist du jetzt arabischer Israeli oder israelischer Araber? So what? Hier aber nicht. Hier ist das wichtig, weil man ja entscheidet, welche Identität man zuerst nennt. Und er hat sich dafür entschieden zu sagen, dass er ein israelischer Araber ist. Das heißt, er hat damit schon ein Statement pro Israel erstmal in die Welt gestellt. Und wir haben uns weiter unterhalten. Er hat auch Kritik geübt. Also er hat gesagt, ich mag Israel, ich will auch hier leben. Auch wenn jetzt ein Staat Palästina neben Israel entstehen würde, würde er da nicht hingehen wollen. Er würde natürlich in Israel bleiben wollen. Warum? Weil er sagt, seine Kinder haben da die besten Aufstiegschancen, gute Bildung, gutes Gesundheitssystem, generell ein fortschrittliches Land. Die Rechtsgrundlage ist gut und basiert nicht auf religiösem Recht, wie zum Beispiel eben die Scharia im Islam. Davor würde er sich eben fürchten, dass in einem Land Palästina sich so etwas vielleicht auch etablieren könnte. Aber trotzdem hat er natürlich auch Kritik. Zum Beispiel war einer der Kritikpunkte, die er genannt hat, dass es in der muslimisch-arabischen Community immer wieder zu Gewalt kommt. Und das stimmt auch. Also innerhalb dieser Community gibt es sehr viele Schießereien im Speziellen. Da sind mittlerweile, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht vorliegen, aber 200, 300 Menschen, würde ich jetzt mal schätzen, die da dieses Jahr schon erschossen wurden, sind darunter. Und dann gibt es natürlich die, die sagen, ja, guckst dir doch an, die Araber wieder überall, wo sie sind, da gibt es dann Unruhe oder so. Das ist aber gar nicht der Punkt, den er natürlich vertreten hat. Er hat gesagt, die israelische Regierung hat hier eine viel zu niedrige Polizeipräsenz. Und er hat auch gesagt, er würde sich freuen, wenn man vielleicht in so einer großen Stadt wie Nazareth auch mal eine Universität bauen würde, damit man eben diese Stadt mehr voranbringt. Also er hat sowohl Kritik geübt, die aber eine sehr gerechte Kritik ist, sage ich mal, weil das ist eben, wenn man von Kritik an Israel spricht, dann ist das eine reale Kritik. Die kann man nennen, diese Punkte. Und das stimmt zum Beispiel so gesehen auch. Also wenn man sich in Nazareth befindet, dann begegnet man der Polizei relativ selten, wohingegen man in anderen Städten der Polizei deutlich häufiger begegnet. Also mit Sicherheit gibt es da Punkte, wo die israelische Regierung auch Nachholbedarf hat. Aber wie gesagt, er ist ein sehr reflektierter Mensch. Er war sich sicher, er möchte in Israel leben, aber er möchte das trotzdem, dass sich die Dinge ein bisschen ändern. Er sagt, er möchte halt mehr gesehen werden als Mensch. Er hat übrigens persönlich auch jüdische Freunde, das weiß ich, weil ich habe die schon alle zusammen erlebt. Das ist immer ganz schön. Das sind dann so Beispiele, wie man sie sich wünscht, über die aber in den Medien nie berichtet wird. Oftmals leider auch zum Schutz der arabischen Israeli, die sonst innerhalb ihrer Community Gefahr laufen, ja, im schlimmsten Fall wirklich aufgeknöpft zu werden. Aber es gibt also diese Beispiele. Es gibt einfach dieses echte Zusammenleben zwischen Juden und Arabern. Das gibt's schon. Dann habe ich mich nochmal mit jemand anderem getroffen, mit einer Person, die sich mir vorgestellt hat als palästinensisch-arabischer Israeli. Da kann man dann schon allein an dieser Feststellung der Identität bemerken, dass diese Person wahrscheinlich anders gepolt daherkommen wird. Und das war dann auch so. Ich habe mich mit ihm lange unterhalten. Er ist immer wieder sehr wütend geworden. Wenn ich kritische Nachfragen gestellt habe, wurde ich im Zweifelsfall, ja, ich sag mal, auch angeschrien. Ich habe es natürlich als Journalist als meine Berufung verstanden, Nachfragen zu stellen. Und ich habe auch mir gedacht, ich weiß ja nicht, was in ihm vorgeht. Vielleicht hat er eine schwere Zeit oder konnte ich ja nicht genau wissen. Also war ich da einfach ganz entspannt. Er hat dann direkt dieses Gespräch eröffnen wollen mit dem Narrativ der israelischen Apartheid. Das ist ja so ein Narrativ, das hört man immer wieder. Israel ist ein Apartheidsstaat. Dabei wissen die meisten Leute gar nicht, wo dieser Begriff herkommt, was er bedeutet. Wir können das ja noch mal ganz kurz aufrollen. Also die Apartheid, die bezieht sich auf eine Zeit in Südafrika, als die Weißen die schwarze Bevölkerung unterjocht haben, kann man sagen. Für die Apartheidzeit war es sehr kennzeichnend, dass viele Dinge des Alltags
Weiße und Schwarze nicht mehr zusammentun durften. Es gab zum Beispiel getrennte Bibliotheken, Schwimmbäder, Busse, Parkbänke. Also man hat wirklich probiert, da so eine Rassentrennung in Anführungsstrichen durchzuführen. Das ging dann aber auch weiter und hat sich auf das eingeschränkte Wahlrecht der schwarzen Bevölkerung Südafrikas bezogen oder auch Parteigründungen, die verboten wurden. Das ist also echte Apartheid. Und ich habe ihm dann mal so ein bisschen Sachen entgegengehalten. Also ich habe gesagt, als er sagte, dass Araber in Israel keine Chance der Partizipation hätten, habe ich gesagt, naja, was ist denn mit Mansour Abbas? Mansour Abbas sitzt nicht nur schon seit langer Zeit in der Knesset, also im Parlament, vertritt dort die, ich glaube, Vereinigte Arabische Liste, sondern er war sogar Minister in der letzten Regierung. Das heißt, er war nicht nur schon lange Parlamentsmitglied als, ich würde schon sagen, als konservativer, manche nennen ihn Islamist sogar, ich sage jetzt mal als konservativer Muslim. Ich habe Lucia Harish erwähnt, die ein News-Anchor ist, ein ganz bekannter. Ich habe erwähnt, dass Salim Jubran Richter im höchsten israelischen Gericht ist. Ich habe mehrere Personen noch erwähnt. Ich habe zum Beispiel auch, der ist vielleicht einigen hier bekannt, Nas Daily erwähnt, der ein sehr bekannter Content-Creator ist, der übrigens während dieses Konflikts, weil er vorher sich, glaube ich, auch als palästinensischer Israeli bezeichnet hat, der das aber geändert hat, der gesagt hat, ab jetzt bin ich israelischer Palästinenser, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe ihm da also so ein paar Beispiele gesagt und die Liste, die ließe sich noch erweitern. Es gibt wirklich in jedem Bereich in Israel von Gerichten bis Regierung, bis Medien, bis Sport, bis Militär. Es gibt in jedem Bereich sehr erfolgreiche Araber, sehr erfolgreiche Muslime, sehr erfolgreiche Drusen. Die sind da wirklich alle auch vertreten. Und ich habe auch gesagt, natürlich, du hast doch das Wahlrecht. Das passt doch gar nicht, dieser Apartheidsbegriff. Ja gut, das hat dann so geendet, dass ich wurde so ein bisschen lauter attackiert, dann nicht mit Argumenten, sondern es ging dann so eher in die persönliche Richtung. Aber wir haben es geschafft, dieses Thema dann zu umschiffen, als wir dann das Thema gewechselt haben. Und dann haben wir weitergeredet und es war einfach ganz klar, dass er den Staat Israel in seiner Ganzheit kritisch beäugt. Das war einfach eindeutig. Also jeder einzelne Kommentar, den er gemacht hat, war kritisch. Ich habe ihn dann gefragt, wie er dazu steht, dass am 7. Oktober die Terrororganisation Hamas diese wahnsinnig brutalen Schlachtungen, Vergewaltigungen und Co. durchgeführt hat. Er hat gesagt, das hätte ihm sehr wehgetan, aber das wäre eben das Resultat von 70 Jahren Okkupation, von 70 Jahren Landnahme. Das war dann so ein Hin und Her, da habe ich dann gesagt, naja, 2005 hat Israel den Gazastreifen doch freiwillig zurückgegeben als Land for Peace, was dann ja ziemlich nach hinten losgegangen ist. Ja, da hat er gesagt, naja, die haben halt die Hamas sich gewählt und damit müsse Israel jetzt halt klarkommen und anstatt militärisch zu reagieren, wären Gespräche angebracht. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe dieses nicht veröffentlichte 47-minütige Video gesehen, der Gräueltaten. Es sind wirklich übelste Geschichten dabei, also Enthauptungen, Kinder mit weggefetztem Kopf. Ich möchte jetzt gar nicht in die Details gehen, wer das in Erfahrung bringen möchte. Der kann auch meinen Blog lesen, da habe ich einen ganzen Artikel darüber geschrieben. Außerdem sind weiterhin, glaube ich, rund 137, 138 Geiseln in Gefangenschaft in Gaza. Aber für ihn war klar, nein, die israelische Regierung, die darf nicht militärisch reagieren. Wenn sie das tut, dann sind sie ja böse am Ende. Und letztlich haben wir dann viel über auch Grenzen gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie das denn für ihn, also wie er sich das denn vorstellen würde, wenn ein Staat Palästina entstünde, ob er es bevorzugen würde, da zu leben. Das hat ihn dann so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verunsichert, aber ich glaube, er hat sich mit dieser Frage nicht wohlgefühlt. Er hat dann gesagt, er würde in Israel bleiben, seine Familie hätte eben immer schon in Nazareth gelebt und wenn man sich auf die Grenzen von 1967 einigen würde, dann würde er eben lieber in Israel bleiben. Da habe ich gefragt, ob das vielleicht auch an den Annehmlichkeiten liegt, an der Rechtssicherheit, am Gesundheitssystem, am Bildungssystem, am Rentensystem. Ja, darauf ist er dann nicht wirklich eingegangen. Man merkt also schon, dass hier auch mit harten Framings gearbeitet wird. Ich mag ehrliche Debatten. Man kann Dinge kritisieren, man sollte allerdings möglichst bei den Fakten bleiben. Oftmals geht es aber auch sehr stark um Emotionen. Da muss man dann ein bisschen aufpassen, wo die Wut bei ihm genau herkam, weil das war ein sehr wutgeladenes Gespräch, das kann ich nicht sagen. Aber ich hatte wirklich viele verschiedene Gesprächspartner, arabische, und ich würde sagen, dass die beiden, die ich jetzt kurz vorgestellt habe, dass die schon repräsentativ für die arabisch-israelische Bevölkerung stehen, dass es gibt diese zwei Lager, würde ich sagen. Es gibt sogar drei Lager. Also einmal gibt es ein ganz pro-israelisches Lager. Das sind dann Araber, ob Christen oder Muslime, jetzt sei mal dahingestellt, die gehen dann freiwillig zum Militär. Die müssen nämlich nicht den Dienst leisten, den jüdische Bürger leisten müssen. Die gehen dann aber freiwillig und die sind auch Zionisten, die sind überzeugt davon, dass Israel ein guter Staat ist, ihre Heimat, und sie wollen sie verteidigen. Das ist aber eine kleine Gruppe. Dann gibt es eben die gemäßigte Gruppe, die einfach sagt, natürlich leben wir in Israel, natürlich mögen wir Israel. Aber es gibt halt Probleme im Alltag und die hätten wir gerne verbessert. Und dann gibt es eben diese Gruppe, die mit Labels um sich wirft, die dann, ich weiß es nicht, die dann direkt von Apartheid spricht, auch wenn der Begriff nicht wirklich anwendbar ist, die dann in Gaza von einem Genozid spricht, der da verübt würde, was einfach auch juristisch nicht zutreffend ist. Das sind die Gruppen, die man im Moment hier in der israelisch-arabischen Bevölkerung antrifft. Und diese Gruppe ist aber im Moment noch sehr still, was eben daran liegt, dass diese Gruppe sich jetzt in Zurückhaltung weiterhin auch übt. Sie kommen zwar im Alltag wieder ganz normal vor und es ist wirklich schön, wenn man an den Stränden von Tel Aviv unterwegs ist, da hat man dann Homosexuelle, da hat man dann Ultraorthodoxe, da hat man dann muslimische Frauen im Burkini. Man kann da wirklich alles einfach haben. Also viel offener geht es fast gar nicht. Und ich würde auch sagen, Europa ist deutlich weniger tolerant, als Israel das ist. Also in Israel, das ist wirklich ganz faszinierend, wenn man da mal hinreist, wenn man vorher dieses Bild im Kopf hatte, ja, vielleicht ist Israel ja wirklich so eine Art Apartheidsstaat, wo Araber sich keine Parkbank mit Juden teilen dürfen. Dieses Bild wird meistens zertrümmert, wenn man sich dann einmal hierher begibt. Bei allen Schwierigkeiten, die es natürlich auch hier gibt, die ja auch existent sind. Zum Beispiel eben dieses Problem mit der hohen arabischen Gewalt und der relativ schlechten Polizeiarbeit, die da geleistet wird. Wobei man auch da noch dazu sagen muss, dass es Personen wie Ali Salam gibt, das ist der Bürgermeister Nazareths, selber Araber, der ein ganz großer Fan allerdings von Benjamin Netanyahu ist. Das heißt, das sind auch Verästelungen, die einfach dieses schwarz-weiße Bild, das oftmals in vielen Medien gezeichnet wird, die dieses schwarz-weiße Bild aufbrechen. Es ist hier nicht so, dass alle Araber denken so und alle Juden denken so. Das ist einfach nicht der Fall. Es gibt solche und solche und man muss die Sache immer differenzierter sich anschauen und man sollte bei so Labels ganz vorsichtig sein, wenn dann irgendwo von einem Genozid geredet wird. Genozid, noch mal ganz kurz, setzt eine Vernichtungsabsicht voraus und die war am 7. Oktober eben gegeben. Die Hamas hat es in ihrer Charta stehen. Die Hamas kam über die Grenze, um Menschen komplett zu vernichten, komplett auszulöschen. Da trifft diese Definition der Vernichtungsabsicht einfach zu. Und Israel probiert im Moment mit allen Mitteln, die Hamas zu zerstören, die Geiseln zurückzubekommen. Und trotz aller Verluste in der Zivilbevölkerung in Gaza gibt es einfach juristisch definiert keine genozidalen oder kein genozidales Vorgehen der israelischen Regierung in diesem kleinen Küstenstreifen. Da muss man immer vorsichtig sein, eben wenn man mit diesen Begriffen jongliert. Da sollte man wissen, was die bedeuten, bevor man die vielleicht in eine politische Diskussion mit einstreut. Wie dem auch sei, ich freue mich über Anregungen, ich freue mich über Ideen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themengebiete habt, über die ihr mal eine Folge hören wollt, lasst mich das am besten bei Instagram wissen, @tomdfrei. Da findet ihr mich dann, da antworte ich auch ganz regelmäßig. Per E-Mail und Telefon ist das immer ein bisschen schwieriger. Und natürlich vergesst nicht, die Folge mit euren Freunden zu teilen, damit mehr Menschen vielleicht sich mit dem Konflikt mal auseinandersetzen, so wie on the ground ist. Ich bin hier nicht zum ersten Mal. Ich habe schon lange Zeit in Israel vorher verbracht. Ich glaube, ich bin gerade zum 19. Mal hier und erlebe eben diesen Konflikt auch hautnah, bin ständig an allen Grenzen, an der Grenze zu Gaza mit der Schussweste unterwegs oder oben im Norden, wo es ständig RPG-Feuer gibt auf zivile Autos und wo Raketen fliegen. Und bin aber auch in den Städten unterwegs, wo das Leben schon wieder zu einer gewissen Normalität zurückgekehrt ist, wie Tel Aviv und Jerusalem. Also ja, also ich kann nur dazu raten, sich mehr mit den Menschen zu befassen vielleicht, die hier on the ground sind. Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche und ganz unterschiedliche Perspektiven. Nur ja, so TikTok-Wissen von Menschen, die vielleicht noch nie hier waren, das würde ich mir sparen, wenn ich ehrlich bin.